Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, eine neue Folge. Und mir gegenüber sitzt die liebe Gabi, aber nicht nur die Gabi, bevor ich zu dir komme, sondern wir knüpfen im Prinzip an eine Folge, die wir schon mal hatten, nämlich die Folge 21, wo es um Kindesentfremdung ging. Und wieder dabei ist auch der Sava, den wir ja schon einmal bei uns in der Sendung hatten. Und ein weiterer Gast. Aber bevor wir zu den beiden Gästen kommen, liebe Gabi, nochmal herzlich hallo.
Hallo Stefan, schön wieder beisammen zu sein und wieder dem Thema Kindesentfremdung eine Plattform zu geben. Ich freue mich tierisch.
Ja, ich mich auch. Und vielleicht wollen sich unsere Gäste einmal vorstellen. Ich würde bei dir anfangen, Xaver.
Hi, ich bin der Xaver. Genau, mein Herzensthema ist dieses Thema Kindesentfremdung, um darüber einfach aufzuklären. Deswegen auch der erste Podcast. Danke.
Und dann dabei ist noch der Jörg. Hallo Jörg.
Hallo Stefan, hallo Gabi. Hallo Xaver. Ja, ich bin Jörg Plechinger und bei mir liegt das Thema PAS schon ein paar Jahre zurück. Und da ich den letzten Podcast mit Xaver gehört hatte und ich für mich so viele Parallelen festgestellt habe, die mich tatsächlich schockiert haben, sind wir hier beieinander gekommen und haben uns jetzt dann in dem Rahmen hier nochmal getroffen, worüber ich mich sehr freue. Das heißt, den Austausch, den nehme ich hier dementsprechend gerne mit. Freue mich, euch hier jetzt alle live zu sehen bzw. zu hören und vor allen Dingen auf den Austausch mit Xaver. Denn wie gesagt, es gab in seiner Geschichte so viel Parallelen zu meiner Geschichte. Nicht nur Parallelen, sondern tatsächlich auch identische Vorkommnisse, was mich sehr, sehr berührt hat und auch gleichzeitig sehr, sehr schockiert hat. Da freue ich mich drauf, mich dazu jetzt halt einfach mit euch bzw. Xaver auszutauschen.
Wunderbar. Ja, Entschuldigung, Stefan, dass ich dir jetzt ins Wort falle.
Da sieht man jetzt wieder, das ist ein gutes Beispiel, liebe Zuhörer, das ist ein gutes Beispiel für schlechte Abstimmung. Wir haben beide gedacht, wer ist denn jetzt dran? Aber tatsächlich, ich wollte eigentlich nur sagen, ich übergebe das Zepter heute für die Sendung gerne an Gabi.
Ich habe mir das Zepter genommen, danke. Ich wollte unmittelbar an die Worte von Jörg anknüpfen. Du hast ja auf den letzten Podcast verwiesen. Und meine erste Frage an dich ist, hast du irgendwelche Wahrnehmungen im Laufe des Jahres vernommen? Hat sich irgendwas verändert seit deiner Zeit zu der Zeit von Xaver?
Das ist genau das, was mich so wahnsinnig schockiert hatte. Offensichtlich hat sich gar nichts geändert. Denn Vorgehensweisen der Behörden, die Vorgehensweisen der Gerichte, die Betonköpfigkeit, die dort immer noch herrscht, hat mich absolut schockiert. Die Geschichten, die Xaver erzählte, die Vorkommnisse, die er da nochmal Revue passieren ließ, deckten sich teilweise 1:1 mit dem, was in mir halt einfach widerfahren ist. Von daher, wie gesagt, Gabi, es ist tatsächlich so, ich habe das Gefühl, es hat sich gar nicht geändert. Das heißt, in den letzten 20 Jahren sind wir, was die Behörden angeht und das gesamte Verhalten angeht, der Behörden bei Kindesentfremdung, vor allen Dingen halt eben durch einen Ehepartner, der dem es offensichtlich ganz egal ist, was da passiert, das schockierte mich zutiefst. Und wie gesagt, da bin ich jetzt wahnsinnig interessiert dran, mich da mal auszutauschen und für mich natürlich zu erfahren, wie ist denn da der Stand der Dinge? Und vielleicht kann ich von meiner Seite aus dann auch mal ein bisschen aus der Vergangenheit plaudern, denn wie gesagt, es gibt viele, viele Dinge, die hier so identisch verlaufen sind, dass es mich absolut schockiert hat.
Sava, wenn du den Jörg jetzt da so hörst, so mit, ich sag's jetzt mal, mit diesem Schockmoment hin, wie geht's dir dann dabei?
Naja, nach wie vor ist dieses Thema ja ein ganz gruseliges Thema und wenn man jetzt bedenkt, dass ich ja 20, 30 Jahre oder eigentlich mit der ganzen Entwicklung auch Familiengericht, Jugendamt und so weiter wenig in dem Bereich getan hat, auch wenig in der Stärkung von Vaterrechten eigentlich letzten Endes getan hat und auch Kindsrechten, ne, also Kinds- und Vaterrechten da gestärkt hat, ist es halt einfach eine bittere Pille, die man da einfach schlucken muss, die der Jörg letzten Endes da schlucken muss und die dann der Zauber auch schlucken muss, die die Kinder schlucken müssen.
Es ist, denke ich, vor allen Dingen für die Kinder eine bittere Pille. Mir ist eine Sache ist wahnsinnig aufgestoßen, von der du erzählt hattest, das war deine Begegnung mit Jugendamt und dem Beschwichtigen der Jugendamt-Mitarbeiter. Wenn man da als Vater oder, ich will es noch nicht mal verallgemeinern, ob Vater oder Mutter, ich denke, es gibt auch Väter, die sich genauso scheiße verhalten. Es gibt offensichtlich Elternteile, denen das Wohl, sprichwörtliche Kindeswohl, das ja immer so schön hochgelobt wird, ja, offensichtlich wirklich völlig egal ist. Und vor dem Hintergrund werden dann Entscheidungen getroffen, die dann einfach so ganz pragmatisch so gehalten werden, von wegen, das haben wir schon immer so gemacht und das wird auch immer so bleiben. Sprich, das Kind gehört zur Mutter, Punkt. Wenn die Mutter Schied baut, dann ist es halt einfach so, dann muss man sich damit abfinden. Ich hatte vom Jugendamt Gespräche, die über viele, viele Monate, nein, sogar Jahre halt einfach gingen. Also wir hatten immer wieder, so ähnlich wie bei dir, das Jugendamt dazwischen und Verfahrenspfleger, Anwältin des Kindes, Anwalt des Kindes, wie es alles halt eben heißt. Familienpsychologische Gutachten etc. Also wir sind diese ganze Strecke komplett durchlaufen und immer wieder natürlich vor Mitarbeitern des Jugendamtes gesessen. Was mich zutiefst getroffen hatte, war immer wieder dieses Beschwichtigen in Form von, naja, seien Sie doch ein bisschen nachsichtig. Ihre Frau hat es einfach gerade sehr, sehr schwer, alleinerziehend und das ist also natürlich auch nicht einfach für die Frau und natürlich auch nicht für das Kind. Also das Kind auch immer wieder aus seinem gewohnten sozialen Umfeld herauszureißen, vor dem Hintergrund dieser ganzen schwierigen Situation. Also sollte man doch Rücksicht nehmen und das würde sich mit den Jahren sicherlich geben und irgendwann, also spätestens dann, wenn das Kind auch gewisserweise flügge wird, durch die Pubertät durch ist, dann kommt es ganz bestimmt von ganz alleine wieder zu Ihnen. 12 Jahre mussten vergehen. Von unserer letzten Begegnung, ich habe meine Tochter das letzte Mal gesehen, als sie 12 war, da ist die Situation komplett eskaliert, soweit, dass ich halt dann auch vor Gericht nach familienpsychologischen Gutachten, die gegen die Mutter oder beziehungsweise zur Mutter halt einfach auch gesagt haben, sie ist absolut erziehungsunfähig. Trotz allem habe ich dann das Sorgerecht abgegeben, weil es wäre eine nicht endende Story geworden. Somit hatte ich meine Tochter halt eben nach ihrem 12. Geburtstag das letzte Mal gesehen und wir sind uns dann erst 12 Jahre später wieder begegnet. Schwierige Zeit, ja, es war eine verdammt schwierige Zeit für mich und natürlich auch für meine Tochter. Im Austausch, in dem wir dann natürlich standen und das war vor allen Dingen das vor dem Hintergrund des Lockdowns 2020, sind wir zusammen in Urlaub gefahren und hatten dann eine gute Woche miteinander, in der wir nur quatschen konnten und das hat sehr, sehr gut getan. Unterm Strich hat sich nur für uns dann rausgestellt, ist für manche, wenn man es hört, vielleicht einfach schmerzhaft, das zu ertragen, aber wir haben einfach festgestellt, dass uns nicht mehr verbindet als unsere Gene. Und wenn ich dann daran denke, wie auch heute noch und dann deine Geschichte dazu gehört zu haben, ja, die ja auch so deckungsgleich war, ich dachte, verdammt nochmal, ist diese Denke tatsächlich immer noch die gleiche? Das kann doch wohl nicht wahr sein, ja. Und diese Kindesentfremdung, meine Tochter leidet heute noch darunter. Ja? Sie sagt halt einfach, ja, meine Mutter, ich weiß, sie ist teuflisch, aber ich komme auch nicht von ihr los. Also sie hat eine unglaubliche Loyalität zu ihr heute noch, obwohl sie da in dieser Ambivalenz fast kaputt geht.
Strange. Sauber, wenn strange. Du da jetzt Jörg so hörst, ich habe vorher deine Mimik ein paar Mal gesehen, die so sehr zustimmend war und wenn du jetzt musste ich Herrn Jörg mal ganz kurz cutten. Xaver, wenn du dir Jörg so erzählen hörst, wie geht's dir dabei?
Ich versuche es auch einen Teil sachlich zu sehen. Also wenn wir uns jetzt einfach mal die Historie anschauen vom Familienleben. Ne? Das wird ja auch oft kritisiert. Ne? Oder wie waren früher die Männer? Die Männer, die sind arbeiten gegangen, haben sich ums Finanzielle gekümmert, hatten wenig mit Erziehung, mit, was weiß ich, Hauswirtschaft daheim zu tun. Und das ist natürlich ein Grad, der wandelt sich ja auch. Und der wird ja auch gerade im Moment eigentlich gefordert. Wenn du aber zum Beispiel einen Partner hast oder zum Beispiel eine Familie hast, die eben noch in der alten Denke drin ist, so, das war schon immer so, ne? Also wir kommen ja aus dem Bereich der Pflege, da haben wir auch den Satz, das war schon immer so, dann wird es natürlich schwer. Dann ist der Papa weiterhin sozusagen der Finanzier und soll sich nicht um die Kinder kümmern. Und deswegen ist ja auch letzten Endes dieses Residenzmodell entstanden, weil man ja auch letzten Endes dann gesagt hat, naja, die Mama, die macht die Kindeserziehung. Und wenn man sich jetzt die Gerichtsurteile anschaut oder die Beschlüsse vom BGH anschaut zum Wechselmodell, das kommt ja tatsächlich jetzt erst, ist aber noch nicht in den Köpfen drin. Das bedeutet letzten Endes, ein Wechselmodell zum Beispiel kann nur stattfinden, aktuell in der Regel, wenn die Mutter dazu zum Beispiel auch kooperativ ist, wenn die sich querstellt, den Papa blockiert und so weiter, dann habe ich im Moment keine Chance, ein Wechselmodell durchzuführen. Und da müssen wir einfach mal genau hingucken. Also, wo ist die Historie und wo stehen wir eigentlich heute in dieser langsamen Entwicklung, dass wir einerseits Frauenrechte stärken, dass sie auch auf Arbeit sich selbst verwirklichen können und so weiter. Aber mal diese Doppelrolle oder dass der Papa auch zum Beispiel mal zu Hause bleiben kann, ne? Dass das auch Modelle sind, die eigentlich selbstverständlich werden in der jetzigen Zeit. Und dann noch dieses andere Szenario, oder besser gesagt, Jörg hat zwei Szenarien letzten Endes nochmal beschrieben, die sehr wichtig sind. Was passiert mit den Kindern? Und die dürfen wir nie aus dem Auge lassen. Also dadurch, dass sie durch einen Elternteil großgezogen werden, hat Jörg treffend auf den Punkt gebracht, gibt's natürlich auch nur eine Erziehungsweise. Es gibt nicht zwei verschiedene Ansichtsweisen, zwei verschiedene Meinungen. Der Papa, was weiß ich, der ist mit manchen Dingen cooler drauf, macht einen Spaß hin und her, wo die Mama sagt, oh, jetzt sei da mal vorsichtiger oder hin und her. Als Paar hat man zwei verschiedene Ansichtsweisen. Das wird dann natürlich nicht zugelassen, wenn ein Kind entfremdet wird. Also ein Kind lernt letzten Endes nur eine Seite kennen. Meistens eben dann von der Frau. Auch nur die eine Familie kennen. Das ist das erste Szenario, weswegen man dann nach einer Kindesentfremdung nach 12 Jahren dann auch feststellt, okay, wir haben gar nicht viel miteinander gemeinsam. Was will man auch gemeinsam haben? Weil man hat nichts geprägt. Und man hat die Gene gemeinsam. Und dann gibt's dieses andere Szenario. Und das ist zum Beispiel bei meiner Cousine so. Man hat die Zeit nicht gehabt mit seinem Papa. Und der Papa stirbt dann in jungen Jahren. Und dann ist die Glorifizierung eigentlich nochmal da vom Papa, dass man sagt, mein Papa, und ich habe ihn nicht gesehen. Und es entwickelt sich dann gegenteilig, das ist dieses zweite Szenario, es entwickelt sich dann gegenteilig der Hass, ein kompletter Hass gegen die Mutter, dass so eine Kindesentfremdung letzten Endes durchgeführt wird. Und was passiert dann letzten Endes? Das Kind sagt der Mutter, tschüss, ich will dich nicht mehr wiedersehen. Und das sind wirklich die schmerzhaften Szenarien. Und das wirkt sich ja dann auch, dann möchte ich eigentlich noch ein drittes Szenario beschreiben. Das sind ja dann auch unsere Beziehungen, die wir zu Partnern haben. Ne? Oder besser gesagt, die Kinder irgendwann mal zu Partnern haben. Die werden sich sicher nicht so auf eine Beziehung einlassen können, in den Austausch gehen, miteinander sprechen, in den Diskurs miteinander gehen, angstfrei leben können, angstfreie Beziehung führen können, wenn ein gegen einen Elternteil Stimmung gemacht wird, ne, oder auch Angst verbreitet wird. Und es löst ja wirklich unheimlich viel in den Kindern aus.
Du hast jetzt gerade ja die Rolle der Geschlechter in den Raum geworfen. Wenn wir jetzt früher versus heute nochmal eher beleuchten, hier in Bezug auf Kindesentfremdung, wie würdest du oder wie würdet ihr tatsächlich die Unterschiede von früher auf heute nochmal ganz kurz und prägnant in ein, zwei Sätzen zusammenfassen in Bezug auf eure Erfahrungen mit dem Thema? Wer will zuerst?
Jörg, da fangen wir früher an.
Ich glaube, ich überlasse es gerade mal dir, denn deine Sicht ist verfolgt eigentlich das, was du eben ja schon angerissen hattest, gerade noch weiter. Ich glaube tatsächlich, dass die Situation relativ unverändert ist. Wie Xaver halt einfach sagte, es gibt natürlich das Wechselmodell. Ja, das gab es auch früher schon. Ja, also das war früher genau das Gleiche. Ja, ich meine, ich spreche jetzt von einer Zeit zurück, die, ich muss jetzt wirklich nachdenken, weil meine Tochter wird jetzt 30. Ja. ich muss jetzt wirklich nachdenken, das war, es sind jetzt tatsächlich gute 20 Jahre her, seitdem wir das letzte Mal sozusagen wirklich noch in einigermaßen fließenden Form das Wechselmodell vollführt haben. Ja, das Wechselmodell bedeutete halt einfach auch tatsächlich nur, meine Tochter war alle 3 Wochen bei mir für ein Wochenende. Das hing auch natürlich alles von der Willkür der Mutter ab, so ähnlich wie bei dir auch. Das heißt also, ich hatte einige Momente, bin meine 200 Kilometer Richtung Nordrhein-Westfalen gefahren. Ich komme hier aus dem Taunus und stand dann halt eben vor der Tür und Mutter beschloss, nö, das wird heute nichts, du kannst gerade wieder zurückfahren. Das waren so Situationen, die nicht gut getan haben, weder mir noch dem Kind, weil sowohl Vivian als auch ich hatte mich drauf gefreut auf das Wochenende, aber es war willkürlich einfach dann abgesagt. Während ich stand vor der Tür. Ich sehe auch das Kind, aber Mutter war nicht bereit, das Kind abzugeben. Ja, dementsprechend konnte ich wieder zurückfahren. Die Verfahrenspflegerin, die wir dafür hatten, hatte genau für dieses Wechselmodell halt einfach auch plädiert und sagte, sorry, das Ding müssen wir durchhalten. Aber unterm Strich waren ihr genauso die Hände gebunden wie offensichtlich mir auch. Also machen konnte sie nichts. Gerichtlich dagegen vorzugehen war auch schwer möglich. Das ging dann tatsächlich einfach nur so weit, dass irgendwann das Gericht aus lauter Verzweiflung halt einfach sagt, ja, wir machen familienpsychologisches Gutachten und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Als wir dann, wie gesagt, das Ergebnis hatten und es einfach tatsächlich von der Psychologin in dem Gutachten auch rüberkam, diese Mutter ist offensichtlich nicht erziehungsfähig, und die Richterin in ihrer Verzweiflung halt einfach dann nur fragt, ja, liebe Frau, was machen Sie denn, wenn ich jetzt das Sorgerecht Ihrem Ex-Mann übertrage? Ja, dann geht es in die nächste Instanz. Und sagte sie einfach nur ganz lapidar, ja, dann machen wir ein zweites physiologisches Gutachten. Und an der Stelle habe ich gesagt, bin ich raus. Das mache ich nicht mit. Wenn das die Basis sein soll für eine Fortführung eines Wechselmodells, komme ich nicht mit klar. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Da, in dem Moment habe ich tatsächlich auch aufgegeben. Ja, das war für mich der einzige Schritt, um meine Tochter da auch wirklich rauszubringen, weil sie war diejenige, die ja nach Mutters Aussage immer zu der Psychologin musste, immer ins Krankenhaus gehen musste. Sie war ja eigentlich nicht krank, aber sie musste immer wieder ins Krankenhaus. Also das hat meine Tochter eigentlich nie verstanden. Auch wenn ich sie dann abgeholt hatte an den Wochenenden, saß meine Tochter hinten im Auto und hat geweint und sagte, ja, wann muss ich denn jetzt wieder ins Krankenhaus? Mama hat gesagt, ich muss wegen dir immer wieder ins Krankenhaus. Ja. Und das war, wie gesagt, kurz bevor wir halt einfach dann diese Gerichtsverhandlungen hatten, wo ich dann dachte, ich ziehe den Stecker, das hat überhaupt keinen Sinn, kommst nicht weiter. Ja. Wechselseitiges Modell, wie gesagt, seinerzeit halt einfach schon stand so in den Büchern, war so in der Planung, aber wenn es dann darum geht, das wirklich umzusetzen, hängt es einfach an der Willkür der Mutter und will sie nicht, dann will sie nicht.
Xaver, wie schaut es bei dir aus? Du hast ja Ähnliches erfahren, oder? Soweit ich mich noch erinnern kann.
Sagen wir es mal so, es hat sich heute ja schon ein bisschen gewandelt. Es kommt natürlich auch zur heutigen Zeit dann auf sein eigenes Verhalten drauf an. Ne? Wie geht man mit Vorwürfen um? Wir müssen ja erstmal unterscheiden, zum Beispiel ein Familiengerichtsverfahren ist kein Strafverfahren. Eine Mama kann einfach herkommen und Dinge behaupten, Dinge in den Raum werfen und dann gibt es ein familiengerichtliches Verfahren. Du musst keine Beweise heute liefern oder nicht. Wenn ich an damals denke, mit was für Vorwürfen ich konfrontiert worden bin, dann wirst du natürlich in dem Moment emotional, du schreibst dir auch an, was soll das und hin und her, du schreibst dem Jugendamt, du versuchst dich dann an dem familiengerichtlichen Verfahren dafür zu rechtfertigen und dir glaubt keiner, weil du eigentlich emotional einbrichst und von heute auf morgen deine Kinder nicht sehen darfst. Und da bin ich heute anders aufgestellt, das ist halt ein Learning dann auch für mich gewesen, eben keine Emotionen oder wenig Emotionen zu zeigen, ne? Also nicht so die Traurigkeit oder dass einem die Tränen fließen. Du musst heute beweisen von einem Familiengericht, dass du auch standhaft in so einer Situation bleiben kannst. Und das hat sich heute schon ein bisschen geändert, dass diese Willkür von der Mama ein bisschen aufgelöst. Ne? Also wenn ich das von einem Familiengericht zeige, dann nehmen die das auch ernst. Aber du musst dich ganz klar aufstellen, du musst ganz klar ans Kindeswohl eigentlich denken und deine Emotionen völlig rausholen, ne? Völlig zurückholen. Und dann schafft man das heutzutage auf. Und dann hat man auch was in der Hand. Was ich aber nach wie vor sagen muss, das, was ich eingangs schon gesagt habe, wenn es jetzt zum Beispiel um Wechselmodell geht oder hin und her, es braucht sich nur die Mama, wo bisher eben Residenzmodell herrscht, oder auch der Papa, das geht auch alles im umgekehrten Fall heutzutage, genau. Braucht sich nur ein Partner sozusagen da querzustellen und nicht mehr kommunizieren. Und dann ist sowas generell nicht möglich. Dann siehst du alle zwei Wochen deinen Sohn, denkst dir, okay, alle zwei Wochen, schön, er ist wieder gewachsen, er kann wieder was Neues, und du siehst eigentlich gar nicht die Entwicklung, die er macht. Ne? Oder du versuchst dann als Papa ja jede Minute zu nutzen, um mit ihm schöne Momente zum Beispiel zu erleben. Und das hat sich dahingehend schon ein bisschen geändert, dass man ein bisschen mehr Einfluss hat. Und zu der Rolle der Frau, das war ja nochmal so die ursprüngliche Frage. Ich denke einfach wirklich, dass wir so drauf hinwirken müssen, dass es neue Modelle gibt und dass es auch selbstverständlich ist, ein Wechselmodell einzuführen, oder dass sich auch um Papa kümmern kann, dass eben die Frau nicht nur an den Herd gehört, dass der Papa genauso an den Herd gehört, dass der Papa ganz genauso Windeln wechseln kann, dass er sich mit um die Gesundheit kümmern kann und so weiter. Das sind mit Papa-Aufgaben. Und ich sage immer, gerade im Moment, also um auch sowas zu vermeiden oder auch beide Rollen gleichberechtigt mit reinzuziehen, in der Partnerschaft oder in einer Beziehung ist es gut, wenn man sich dann auch abstimmt und sagt, naja, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn der Papa immer auf Arbeit ist. Da ist ja auch schon wieder eine Bindung da. Allein durch das Residenzmodell kann man ja auch sagen, bindet in gewisser Art und Weise eine Entfremdung von beiden Elternteilen ab. Dann wird es schwer, wenn der Papa um die Ecke kommt, alle zwei Wochen, das Kind holt und das Kind ist vielleicht dran und hat.
Ups, da reißt die Leitung ab.
Beim Xaver haben wir jetzt gerade ein bisschen R2D2.
Ja. Okay.
Xaver, wir hören dich gerade im Moment nicht.
Aber ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, solange Sava an seinem Internet gerade arbeitet, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen und dich mal fragen, Jörg. Wir haben ja von Sava in der Folge, die wir mit ihm gemacht haben, schon ganz, ganz viel erfahren, auch Persönliches erfahren, wie er damals mit der Situation umgegangen ist, wie offen er auch damit umgegangen ist, was das mit ihm gemacht hat. Und diese Frage würde ich dir auch gerne stellen, wenn du sie beantworten magst. Was hat das Ganze mit dir gemacht? Wie hast du dich damals gefühlt? Und wie bist du vor allen Dingen im Außen damit umgegangen?
Es war für mich natürlich schwer, mit der Situation insgesamt umzugehen. Es gab zwei Fronten und zwei Fronten, die jeweils für sich Forderungen hatten. Meiner Ex-Frau ging es primär um Geld, mir ging es primär ums Kind. Und das ist in sich keine gute Basis. Unterscheidet mich hier auch von Xaver. Ich bin seinerzeit halt eben schon selbstständig beziehungsweise Freiberufler gewesen. Das heißt also, ich konnte mir meine Zeiten immer sehr, sehr gut frei einteilen. So war es halt eben auch, dass ich natürlich auch die Abholzeiten meiner Tochter gut managen könnte. Das hat meine Ex-Frau beziehungsweise die Kindesmutter extrem geärgert. Ja, wie gesagt, sie ist extra 200 Kilometer weit weggezogen, in Hoffnung, ah ja, das wird dann sowieso nichts werden mit den Besuchen. Ich habe es halt immer wieder geschafft. Ich bin dann halt freitags schon frühmittags losgefahren, um dann auf der Autobahn, die dann meistens schwer Stau hatte, den Verkehr dementsprechend ausgewichen. Das heißt, ich war manchmal halt einfach auch vor der Zeit da, sodass ich die im Prinzip direkt nach der Schule hätte abholen können, was eigentlich auch so vereinbart war. Ne? Aber nein, natürlich musste ich bis abends warten. Das war sehr belastend. Ja? Das ist diese Psycho-Kiste, die da einfach schon greift. Ja? Also man wartet halt eben schon ab dem frühen Nachmittag sozusagen vor der Haustür. Man weiß, das Kind ist oben und freut sich halt einfach. Aber nein, man muss jetzt wirklich warten, bis Mutter es sozusagen freilässt. Ja? Dieses Gefühl, das ist schwer zu beschreiben. Wenn man da im Auto sitzt oder halt eben vor der Tür dann hin und her wandert, ja, wartet, auf die Uhr guckt, so wie Xaver heute noch, auch ich habe damals wahnsinnig viel geraucht, ja. Auch das war natürlich auch keine gute Sache, weil es halt eben auch noch zusätzlich an die Nerven geht. Das sind so Dinge gewesen, ja, es hat mich wahnsinnig belastet. Das hat mich so weit belastet, dass ich irgendwann halt einfach auch dann tatsächlich nicht mehr, sprichwörtlich nicht mehr konnte. Also ich habe Blackouts gehabt während der Arbeit sozusagen. Also endlich mal wieder eine Buchung, endlich mal wieder was zu tun, Kreativjob, also ich arbeite in der Kreativbranche für Werbeagenturen und da heißt es halt eben auf Knopfdruck halt eben liefern zu müssen. Das ist vor dem Hintergrund oftmals sehr, sehr schwierig gewesen. Trotz allem, es ist irgendwie gelungen und es ging jahrelang, ging das gut. Es war nur halt eben diese Dauer, ja, diese Dauerbelastung, die einen dann kaputt macht. Wie Xaver halt einfach auch sagt, es geht, am Anfang geht es relativ gut. Man sitzt vor Gericht und denkt einfach so, ja, lass ich diese Dame halt einfach ins Leere rennen. Ja? Sie wird, das wird auch auffallen, vermeintlich. Ja. Irgendwann würde das dann halt eben so ausgelegt, dass man sagt, naja, das ist dem eigentlich doch scheißegal. Ja, und dann sagt er, hey, also egal ist es mir jetzt hier nicht, was hier passiert, aber ich merke halt einfach, dass ich hier einfach auch nicht weiterkomme. Ja, ich meine, genau das, was du sagst, das ist kein Strafverfahren. Ja, es ist, und auch das Gesetzbuch dazu, das hat mich auch schwer getroffen. Das Gesetzbuch, das Familiengesetzbuch, ist eigentlich ein Gesetzbuch, das das Papier noch nicht mal wert ist, denn es ist frei auslegbar. Jeder Richter kann machen, was er will damit. Ja? Also er muss sich nicht daran halten. Es ist ein Gesetzbuch, das eigentlich keinen wirklichen Bestand hat. Das fand ich fast schon traumatisch, diese Erfahrung. Also das hat mich auch tatsächlich meinen Glauben an das Rechtssystem insgesamt gekostet. Ja? Also insofern, wenn du fragst, was das mit mir gemacht hat, das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, das eine ist halt eben die reine psychologische Komponente. Ja, also dieses Gefühl von Geduld aushalten müssen, Opferhaltung, in der man sich sieht und dann einfach sagt, da muss ich raus. Ja, da muss ich raus. Ich muss aus dieser Opferhaltung raus, weil das tut auch dem Kind natürlich nicht gut. Auch das Kind fühlt es natürlich. Ja, und das Letzte, was ich wollte, war Mitleid von meiner Tochter dafür zu haben. Ja, ich meine, sie hat selbst genug gelitten. Also diese Ambivalenzen, die da entstanden sind, die waren oftmals sehr, sehr schwer auszuhalten.
Xaver wollte was sagen. Ich muss kurz einhaken. Xaver wollte dreimal gerne was sagen. Ich muss ihm jetzt mal kurz das Wort geben, Jörg.
Entschuldigung. Dann bitte. Gerne.
Also das alles, was du gesagt hast, das fasse ich nämlich jetzt nochmal auch in zwei Punkte zusammen. Ne? Also wenn wir uns zum Beispiel mit dem Familienrecht beschäftigen, da gibt es ja ein Wort, was immer wieder fällt. Und das ist Kindeswohl. Was ich aber ein bisschen kritisch sehe, es gibt keine Definition für Kindeswohl. Was bedeutet das denn eigentlich? Also so, das ist dieses Erste. Und dieses Thema, was macht es letzten Endes mit dem Papa? Ne? Kinder, sicher, ist auch ein Thema. Aber es gibt Papas, die landen auf der Straße. Durch diese wahnsinnige finanzielle Belastung zum Beispiel. Du hast ja Gerichtsverfahren. Papas, die kämpfen dann 10 Jahre. Die können sich dann nicht mehr leisten. Jörg hat es gerade richtig beschrieben. Dieser Schmerz, dieser tägliche Schmerz, das ist eine Belastung für alles. Ne? Wenn du mal dann irgendwann eine Frau findest, eine neue Frau findest, das belastet eine Beziehung. Wenn dein Kind eingeschult wird und der Papa sitzt einfach nur da, also jetzt im September nach unserem Podcast wurde mein Sohn eingeschult. Und du siehst das Foto und dann guckt halt die Freundin nach. Du erkennst deinen eigenen Sohn nicht und sagst, na, das ist dein Sohn. Also da haut's dir einfach nur die Tränen raus in dem Moment und das ist immer noch eine ganz rührige und traurige Geschichte. Und wenn du nicht dabei sein kannst, und dann finde ich zum Beispiel toll, ne, wenn wir zum Beispiel diesen Podcast machen, dass man dann auch mal um die Ecke kommen kann und zumindest diese Grundschule kontaktieren kann und einfach mal den Podcast hinschicken kann und sagen kann, okay, was ist denn hier letzten Endes passiert? Warum hat der Sohn jetzt gerade keinen Papa mehr? Und das ist auch für mich ein Stück weit Aufklärungsarbeit. Dann geben auch für die Pädagogen dann vor Ort, vielleicht begleiten die ja meinen Sohn dann auch die nächsten 4 Jahre über dieses Thema hinweg. Und da muss man wirklich gucken, also was macht es? Und es gibt nicht wenige Fälle Papas, die dann im Alkoholismus landen, die wirklich denken, okay, jetzt abends schütte ich mir, jeden Abend schütte ich mir die Birne zu, damit ich irgendwie noch schlafen kann. Weil du denkst nur noch nach. Und das ist eine grenzwertige Schwelle, kann ich ja auch aus meiner Erfahrung erzählen. Das ging mir dann nach 2 Jahren recht ähnlich. Du sitzt dann da und fängst das Trinken an. Und da konnte ich Gott sei Dank mich am Schlips ziehen und letzten Endes sagen, Xaver, hör auf. Und du weißt, wie schnell, obwohl du einen ordentlichen Beruf hast, eine ordentliche finanzielle Ausgangssituation. Ich bin sehr froh zum Beispiel um meinen Job, den ich habe, ne, dass ich mir das überhaupt alles leisten kann. Kindesunterhalt, das sind für die 2 Kinder 1.000 Euro im Monat plus Gerichtskosten. Ne, andererseits könnte ich im Moment sagen, ich könnte als Pflegehelfer irgendwo arbeiten, habe aber tatsächlich eine Managementposition, wenn du das alles bezahlen musst. Ne, oder dann auch noch irgendwo einen Rechtsanwalt einschalten musst, weil es dann irgendwann um Kontaktverbote geht. Oder du auch dann mal eine Strafe bekommst, weil du ein Kontaktverbot nicht einhältst. Das ist ja nochmal das nächste Thema. Oder dann in ein Wiederaufnahmeverfahren gehen muss, also geht es einem, den ich kenne, der musste in ein Wiederaufnahmeverfahren gehen, weil er sich an Kontaktverbote nicht gehalten hat, aber die Mutter einfach gelogen hat, man hat es ihr bewiesen und dann im Wiederaufnahmeverfahren, was er selber bezahlen musste, aber nimm mal schnell mal 8.000 Euro her für ein Wiederaufnahmeverfahren, dass du nichts im Führungszeugnis stehen hast und dann im nächsten Schritt keine Arbeit mehr findest. Also das ist schon gruselig, das ist grenzwertig, das ist ganz zermürbend und ganz furchtbar. Also das ist auch traumatisch.
Aber was und ich das beide... Stefan, bitte.
Ich, liebe Gabi, halte dein Wort, schreib es dir auf, wie auch immer. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich bin jetzt der böse Mensch, der jetzt gerade auf die Zeit guckt und euch unterbrechen muss, obwohl ich das total spannend gerade finde. Und Xaver, ich finde, du hast auch noch etwas aus meiner Sicht ganz Wichtiges gesagt, nämlich, was zieht das denn noch nach sich? Also du hast sowas wie Alkoholismus angesprochen. Und ich hatte ja Jörg auch vorher noch die Frage gestellt, so was hat es mit dir gemacht, aber was hat es auch vielleicht mit deinem Außen gemacht? Wer hat dein Außen reagiert? Wie bist du im Außen damit umgegangen? Und das würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, auch sowas, wie hat sich das auch verändert? Wie haben sich Freundschaften vielleicht auch verändert? Haben sich Menschen von euch zurückgezogen? All diese Dinge, die würden mich wahnsinnig interessieren und ich denke mal, viele andere auch, die uns gerade zuhören. Und Gabi, du schreibst dir deinen Punkt definitiv auf. Und ich will
nur eine Zusammenfassung.
Möchtest du deine Zusammenfassung noch sagen?
Pizzi, ich wollte getrennt.
Nur aufzeigen, dass die Vergangenheit 20 Jahre, also Anfang der 2000er und jetzt in den 20ern, dass hier sehr viele Parallelen aufzufinden sind zwischen den beiden und das nach 2 Jahrzehnten. Ja. Also wie du jetzt schon gesagt hast, Innenwirkung, Außenwirkung, der Jörg war freiberuflich, der Xaver in der Festanstellung, beide die finanziellen Belastungen und so weiter. Genau. Und da ist eine wahnsinnige Parallele vorhanden und das mit 2 Dekaden dazwischen. Ja. Das beeindruckt mich gerade und ja, ich gebe dir recht, ich glaube, die zweite Folge ist erforderlich, wo wir noch ein bisschen tiefer in die Thematik eintauchen können, sollen, dürfen, müssen.
Definitiv. Und ich glaube, es gibt so Dinge, die werden sich einfach nicht verändern. Und das ist, was macht es mit den Menschen? Ja, also das ist einfach, vor 20, 30, 40 Jahren gleich geblieben wie heute auch. Ne? Wir sind halt Menschen, wir haben Emotionen, wir haben ganz viel Gefühl, wir haben eine Psyche, die es einfach zu beschützen gilt. Und solche Erfahrungen, Jörg, du hast es auch gesagt, so traumatische Erfahrungen streckenweise, die machen was mit dir. Und das glaube ich, das wird auch in 20 Jahren nicht anders sein, wenn sich im System nichts verändert. Ja, ich würde das gerne mit rübernehmen in die zweite Folge, würde mich an dieser Stelle gerne von euch, von dir natürlich auch, liebe Gabi, aber auch von dir, Jörg und Xaver, einmal verabschieden und freue mich natürlich auf unsere Fortführung. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.